Je nach Konzentration des Xenongases, man kennt es vielleicht, wenn man selber jetzt vor OB in Narkose kommt, dieser Moment, bevor man wegknickt. Ein bisschen so fühlt es sich an.
Mit diesen ganzen Methoden verkommt der Ehre jetzt so eine Woche Einspritztour. Also das passt emotional im Kopf nicht zusammen.
Wir haben zum Beispiel so eine Xenon-Flasche mit, ich glaube, 2000 Liter sind es gekauft zwischen 30.000 und 100.000 Euro.
Wie weit passt man jetzt den Berg an den Kunden, an den Gast an oder den Gast an den Berg? Das ist eigentlich eine Diskussion über das ganze Bergführerwesen.
Klassisch wird beim Höhenbergsteigen gedopt seit den Anfängen, also seit den 1920er Jahren hat es eine lange Tradition über Hermann Buhl bis die Generation der 70er, 80er Jahre.
Wenn ich halt höre, dass es in Expeditionsbasislager halt Saunen gibt und was weiß ich was alles, das finde ich einfach übertrieben. Und irgendwo ist da die Grenze und darüber muss man diskutieren.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig und mit der Frage wollen wir heute einsteigen, nämlich was Sie oder ihr schon von Xenon beim Bergsteigen gehört habt. Und zwar nicht für die bessere Sicht, was Xenon als Gas zum Beispiel in einem Autoscheinwerfer macht, sondern Xenon als Gas zum Einatmen, so wie es auch bei Operationen im Krankenhaus als Narkosemittel zum Einsatz kommt. Xenon gilt als der letzte Schrei, the hottest thing im Höhenbergsteigen, weil es angeblich die Akklimatisierungszeit verkürzt. Und zwar drastisch. Plötzlich soll eine Everest-Besteigung nicht mehr ein oder zwei Monate dauern, sondern vielleicht sogar nur noch eine Woche. Was steckt dahinter? Was soll das und wie gefährlich ist es? Darüber diskutieren wir heute und auf der einen Seite, danke fürs Kommen an Walter Laserer, der die 7 höchsten Gipfel aller Kontinente schon bestiegen hat, weltweit als Bergführer unterwegs ist und er sagt, er ist eigentlich gegen eine solche Art von Fastfood-Bergsteigerei. Grüß dich, Walter.
Grüß dich.
Und auf der anderen Seite mit dem Lukas Furtenbach, er ist Bergsteiger und Anbieter von Everest-Expeditionen. Wir hatten schon einmal das Vergnügen in Episode 13, eine Hörempfehlung geht an der Stelle noch einmal raus. Da ging es um die Sinnhaftigkeit von Massenanstürmen auf die Berge der Superlative wie den Everest. Denn du bringst Leute da hinauf für gutes Geld. Zwischen 75.000 und 200.000 Euro kann man da eine Everest-Expedition buchen, wenn der Fitnesslevel passt. Und du willst Xenon künftig anbieten oder bietest sogar schon an?
Wir bieten es schon an seit heuer. Wir haben jetzt 5 Jahre damit experimentiert und sind heuer so weit, dass wir uns trauen, das auf den Markt zu bringen.
Wenn du sagst, ihr habt es schon probiert, in welchem Ausmaß? Dann steigen wir nämlich gleich ganz konkret hinein.
Ja, ganz konkret haben bis jetzt 15 Personen in unserem Umfeld Xenon zur Akklimatisation verwendet oder eingesetzt innerhalb der letzten 4,5 Jahre. Ich selber auch schon 5-mal. Das erste Mal beim Aconcagua, wo wir wirklich einen Pilotversuch gemacht haben, mich selber als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt habe, weil es zum damaligen Zeitpunkt, also es war Ende 2019, wirklich noch überhaupt oder fast keine Erfahrungen mit Bergsteigern und Xenon gegeben hat. Es hat eine russische Studie gegeben, die mit Bergsteigern gearbeitet hat. Und sonst war da wirklich nichts da. Wir haben dann gesagt, wir probieren das. Ich selber mit einem Sicherheitsnetz, mit der sehr schnellen Besteigung vom Aconcagua auf dem Bohlengletscher, also eine sehr direkte Route darauf. Und das hat dann innerhalb von 7 Tagen ab Innsbruck auch sehr gut geklappt. Und wir haben das auch ein bisschen medizinisch überwacht mit Blutwerte, Hämatokrit, den wir bis oben gemessen haben, die Sauerstoffsättigung sowieso. Und haben da einen guten Vergleich bekommen zu einer Vergleichsgruppe, die sich mit unserem Hypoxiesystem vorakklimatisiert haben. Und dieser erste Test war eigentlich so vielversprechend vom Ergebnis, dass wir gesagt haben, wir wollen das im Jahr darauf am Everest probieren.
Aber das ist nicht ohne. Also wir kommen da noch dazu, die wissenschaftliche Studienlage ist eigentlich sehr dünn. Das heißt, da ist man wirklich in einem experimentellen Feldversuch unterwegs und ist ja nicht ungefährlich, weil man sich ganz genau weiß, was es macht. Man hat die Erfahrung als Narkosegas, aber ist euch das nicht zu heiß, um da am eigenen Körper das zu probieren, weil beispielsweise der Internist und Kardiologe Ulf Gieseler, selbst Bergsteiger und Expeditionsarzt, sagt, naja, man hat das vielleicht noch gar nicht so im Griff, da natürlich das Blut auch eindicken kann, wenn man davon zu viel nimmt, weil eben der Hämatokrit im Vergleich natürlich auch entsprechend hoch ist, der dann das dickere Blut macht und die Gefahr von Thrombosen, Lungenembolie steigt. Habt ihr es ausgeblendet oder seid ihr wirklich solche Grenzgänger, die sagen, wenn es sonst keiner macht, wir machen es?
Na, also das ist schon sehr überlegt, das war ja auch mein eigenes Leben, das da im Spiel gestanden ist. Dieser Punkt mit dem eingedickten Blut, jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, der ist von Anfang an genannt worden von manchen Leuten. Da muss man entgegenhalten, dass das Blut auf einer klassischen, herkömmlichen Expedition, egal wohin, immer viel mehr und viel weiter eindickt, als es bei so einer kurzen Expedition macht. Das ist auch ein normaler Prozess im Körper, also dass der Körper beginnt, vermehrt rote Blutkörperchen zu produzieren in einer hypoxischen Umgebung, also in einer sauerstoffarmen Umgebung, ist eine normale, natürliche Schutzfunktion vom Körper. Der Körper kann sehr gut damit umgehen, wenn man sich entsprechend auch mit Flüssigkeit ausreichend versorgt und das bis zu einem gewissen Maß kompensiert. Aber der Grad der Eindickung des Blutes ist bei einer klassischen Expedition, so wie wir sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben, um ein Vielfaches höher als bei diesen kurzen Expeditionen durch die einmalige Xenon-Verabreichung. Sonst wäre ja das Xenon auch in dem medizinischen Einsatz als Narkosegas höchst problematisch, wenn es da irgendwelche Risiken geben würde. Und da gibt es ja sehr gute Studienlage zum Einsatz von Xenon als medizinisches Gas über immerhin 75 Jahre in Europa, in Amerika. Das ist ausreichend und hinlänglich erforscht, dieses Gas. Und es ist herrscht auch wissenschaftlicher Konsens, dass der Einsatz nicht gefährlich ist.
Darf ich dazwischen auch fragen?
Ja, natürlich, Walter.
Mich würde wahnsinnig interessieren, ist das jetzt im Vergleich zum zusätzlichen Hypoxiezelt so viel besser? Oder hast du den Test nur mit Xenon gemacht oder hast du auch das Hypoxie vorher gemacht?
Wir haben alles probiert. Also wir haben probiert nur Xenon. Wir haben probiert eine Kombination aus Xenon und Hypoxie. Und natürlich haben wir sehr viel Erfahrung mit nur Hypoxie. Also vorweg funktionieren tut alles drei. Bei der Variante nur Xenon sind wir jetzt selber so, dass wir sagen, wir wollen da selber mehr Studiendatenlage dazu, bis wir uns trauen, das als Produkt wirklich an den Kunden zu verkaufen. Wir selber wissen es, also wir haben jetzt mit 15 Leuten auch die Akklimatisation mit ausschließlich Xenon gemacht, also ohne Hypoxie dazu. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr eindeutig. Also wir trauen uns zu sagen, dass das sehr gut funktioniert, auch ohne Hypoxie. Aber bevor wir das wirklich am Kunden verkaufen wollen, auch wir, also so seriös sind wir schon, dass es da gewisse Datengrundlage gibt, auf die wir das stützen können.
Wie funktioniert das Xenon, wenn das Blut nicht eindickt? Mein Wissensstand, ich bin natürlich medizinischer Komplettlaie, mein Wissensstand ist, dass die roten Blutkörperchen durch die EPO-Produktion, die EPO-Hormonproduktion im Körper, werden die roten Blutkörperchen erhöht und dadurch wird das Blut dicker. Wie funktioniert dann das mit dem Xenon, wenn das Blut nicht dicker wird?
Das Xenon macht im Prinzip genau das Gleiche, was auch der Körper macht, wenn er in echter Höhe exponiert wird. Das heißt, der Körper wird angeregt, als erste Reaktion körpereigenes EPO zu produzieren. Und dieses körpereigene EPO, die vermehrt ausgeschüttet, ist dann verantwortlich für die vermehrte Produktion von roten Blutkörperchen. Also es ist genau der gleiche Prozess wie in echter Höhe.
Dann müsste das Blut ja auch dicker werden.
Bitte?
Dann müsste das Blut ja auch dicker werden. Du hast vorher gesagt, das Blut wird nicht so dick.
Nein, das Blut wird schon auch dicker, natürlich, also schon. Aber nicht in dem Ausmaß wie nach einem 10- oder sogar 12-wöchigen Aufenthalt in großer Höhe. Und da kommt ein ganz wesentlicher Punkt dazu, dass dickes Blut natürlich ein Risikofaktor ist beim Höhenbergsteigen, egal auf welche Weise ich mich akklimatisiere. Das Risiko verringern kann ich nur durch den Einsatz von Sauerstoff. Das heißt, in dem Moment, wo ich Sauerstoff verwende beim Höhenbergsteigen, reduziere ich dieses Risiko, dass das dicke Blut macht, drastisch. Klassisches Expeditionsbergsteigen bei Fair Means, wie es immer gefordert wird, also ohne Sauerstoff, in Kombination mit langer Höhenexposition durch die vielen Rotationen am Berg, ist mit Abstand das Gefährlichste, was man machen kann am Nachtausender.
Jetzt holen wir ganz kurz, weil ihr seid schon sehr weit, Professor Dr. Martin Butcher mit herein. Der hat uns nämlich zwei Statements gegeben. Ihr habt es jetzt eh schon angeschnitten, aber dass wir uns auf eine Verständnislage, was die Fakten betrifft, verständigen. Er ist ja angesehener Höhenmediziner, war Professor an der Uni Innsbruck, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin und neben seiner Tätigkeit beim Österreichischen Alpenverein auch wissenschaftlicher Leiter beim Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit. Und ihn haben wir einmal gefragt, erklär uns einmal Xenon und was es macht. Hier seine Antwort.
Xenon ist ein Edelgas, das in ganz geringen Mengen in der Luft vorkommt. Es ist farb- und geruchlos und es ist schwerer als Luft. Da es praktisch nur in der Luft vorkommt, muss es auch aus dieser durch Luftzerlegungsanlagen gewonnen werden. Dies ist allerdings ein aufwendiger und sehr teurer Prozess. Xenon wird, was vielleicht allgemein bekannt ist, als Füllgas in Lampen eingesetzt, zum Beispiel bei Autoscheinwerfern oder den besonders lichtstarken Scheinwerfern auf Flughäfen. In der Medizin wird es als Inhalationsanästhetikum, also als Narkosegas verwendet. Es ist ein besonders schonendes und gut verträgliches Narkosegas, wird aber wegen des besonders hohen Preises nicht so verbreitet eingesetzt. Es wurde auch festgestellt, dass Xenon einen sogenannten Transkriptionsfaktor aktiviert, der sonst bei Sauerstoffmangel aktiviert wird. Unverständlicherweise im Rahmen der Akklimatisation beim Aufenthalt in großen Höhen eine Rolle spielt. Unter anderem wird auch die EPO-Produktion angeregt, die wiederum die Blutneubildung fördert. Weil das Hämoglobin der roten Blutkörperchen Sauerstoff transportiert, können mehr rote Blutkörperchen auch mehr Sauerstoff transportieren, was dann wiederum eine Verbesserung der Ausdauerleistung bewirken kann. Daher wurde oder wird EPO als leistungssteigernde Substanz im Spitzensport missbraucht und ist dort als Dopingsubstanz verboten. Weil nun Xenon die EPO-Produktion anregen kann, wurde Xenon ebenfalls auf die Verbotsliste für Leistungssportler gesetzt. Allerdings dürfte Xenon hier im Vergleich zu anderen EPO-stimulierenden Medikamenten keine allzu große Rolle spielen.
Das ist einmal sein erstes Statement. Bevor wir dazu kommen, was quasi die Ethik dahinter ist, bleiben wir bei der Möglichkeit und bei dem Nutzen. Wie schnell geht es? Wie viel atmet man da? Wie viel Vorlaufzeit braucht man?
Auch da haben wir verschiedene Settings ausprobiert. Wir sind jetzt gelandet bei dem, was sich am besten bewährt hat. Und es ist in ungefähr einem Zeitraum von 1 bis 3 Wochen vor Höhenexposition macht man diese einmalige Behandlung mit dem Xenon in einem klinischen Setting, das heißt mit einem Anästhesisten in einer Klinik mit Beatmungsgerät, damit eine kontrollierte Verabreichung vom Gas, also auch die Konzentration vom Gas erfolgen kann, damit die genau weiß, wie viel Liter Xenon am Schluss meine Lungen erreicht haben. Und das ist eine einmalige Gabe, die ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und das war es dann auch schon.
Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich je nach Konzentration des Xenongases an. Also man beginnt mit reinem Sauerstoff und dann wird langsam die Xenonkonzentration erhöht oder das Xenon zugeschalten. Das ist ein Kreislaufbeatmungsgerät. Und das fühlt sich dann ab einer gewissen Xenonkonzentration leicht. Man fühlt vielleicht eine leichte... einen leichten Grad von Berauschung, also jetzt nicht irgendwie euphorisierend auf Drogen, aber so wie dieser, man kennt es vielleicht, wenn man selber jetzt vor OB in Narkose kommt, dieser Moment, bevor man wegknickt. Ein bisschen so fühlt sich's an. Das ist in dem Moment, wo die Xenonzufuhr reduziert wird auf null wieder, ist es auf die Sekunde weg, dieses Gefühl. Also man ist dann in dem Moment wieder voll da. Man fühlt dann auch nichts Spezielles. Xenon ist geruchs- und geschmacklos. Es fühlt sich nicht unangenehm an. Im Gegenteil, es fühlt sich eher angenehm an. Und man steht dann wieder auf und ist komplett einsatzfähig.
Walter, hast du damit irgendeine Erfahrung schon gehabt? Nein, bei null. Deinen Kollegen oder selbst?
Nein, null. Null Erfahrung mit dem. Mich interessiert nur... Also 1 bis 3 Wochen, bevor man in die Höhe geht, da ist man dann also praktisch komplett in seinem normalen Lebensumfeld. Und trotzdem wird die EPO-Produktion schon angeregt.
Ganz
das ist
genau.
Interessant, dass sich das also so lange auszögert, obwohl man es nur quasi nur einatmet, das irgendwie im Körper was auslöst, obwohl es eigentlich dann nicht mehr da ist.
Genau, also Xenon als flüchtiges Gas ist nach 48 Stunden auch nicht mehr in Spuren im Körper nachweisbar, was es eben so interessant gemacht hat für die Wettkampfsportszene als Dopingmittel. Also ist ganz schwer nachzuweisen, eigentlich nur, wenn man die Apparate findet, so wie damals in Sochi. Aber tatsächlich diese Prozesse, die da im Körper angestoßen werden, die wirken noch länger nach. Also die Wirkung dauert ziemlich genau einen Monat ungefähr an bei dieser einmaligen Gabe, so wie wir es jetzt einsetzen. Und nach diesem Monat, also das spürt man dann noch selber am Körper, ist der Effekt vorbei.
Aber das ist ja viel sicherer aus Athletensicht, mit sowas zu dopen als mit EPO.
Ja, also da herrscht auch oft da ein Missverständnis vor. Also das körpereigene EPO, das da angeregt wird in der Produktion, hat nichts mit dem synthetischen EPO zu tun, was sich die Tour de France-Radfahrer gespritzt haben und dann auch noch teilweise verstorben sind dran. Also das ist wirklich, das hat sehr hohe gesundheitliche Risiken. Deswegen wird es da oft vermischt, wenn man jetzt EPO hört. Das ist körpereigenes EPO, ist ein Hormon, was unser Körper produziert. Das hat nichts mit diesem synthetischen EPO zu tun. Es bewirkt was Ähnliches im Körper, aber ohne die negativen Nebenwirkungen.
Und ist das jetzt medizinisch genau erforscht, wie das dann länger wirkt, obwohl es nicht mehr im Körper vorhanden ist? Das klingt irgendwie absurd, oder? Das ist, ich atme das eine halbe Stunde ein und dann habe ich 3 Wochen lang eine Produktion und kann aber nicht mehr nachgewiesen werden. Das klingt irgendwie so, wie wenn im Körper Schalter umgelegt wird und dann kann es in die Höhe gehen. Ist das medizinisch erforscht?
Ja,
also was da genau vorgeht?
Dieser Effekt, dass die körpereigene EPO-Produktion angestoßen wird, der ist relativ gut medizinisch erforscht. Also da hat man in Deutschland Studien mit Marathonläufern gemacht. Da gibt es verschiedenste Studien, die diesen Effekt auch gemessen haben. Also was allerdings dann nicht passiert ist, dass das über einen längeren Zeitraum gemessen worden ist. Das heißt, man kann dann, da gibt es tatsächlich eine sehr dünne Studienlage, was dann nach dieser ersten Woche oder nach diesen ersten 10 Tagen passiert. Da gibt es aktuell wirklich eine sehr dünne Studienlage. Und vor allem, was am Berg oben dann passiert, da gibt es kaum überhaupt Daten dazu, wie übrigens bei allen höhenmedizinischen Problemen und Fragestellungen.
Da gibt es ja kaum Probanden. Das ist die Größenordnung von den Studien. Wir haben früher auch vor 15 Jahren in der Höhe Studien gemacht. Die NASA hat da auch gentechnische Studien gemacht, wie weit die Veranlagung mit der Höhenanpassung was zu tun hat. Da haben wir mitgemacht. Weiße Mais haben wir am Everest mitgehabt auf 8000 oben mit weißen Mais und umexperimentiert. Also gibt es viele Sachen, aber die Studienlage im Vergleich zum Krebsmedikament, wo was man sieht, 50.000 Probanden sind bei einem Höhenbergsteigen, wenn 20 sind schon viel. Ne? Ist ja medizinisch lächerlich.
Da holen wir jetzt
die Masse umgelegt. Ne?
Da holen wir jetzt noch einmal Martin Butcher dazu, weil der unterstreicht das, was ihr sagt. Wir wollten nämlich von ihm wissen, wie es beim Höhenbergsteigen wirkt und wie die wissenschaftliche Studienlage dazu ausschaut. Hören wir da nochmal kurz rein.
Xenon könnte so ähnlich wie der Aufenthalt in natürlicher Höhe, aber auch jener in Höhenzelten oder Höhenkammern, zur Höhenakklimatisation beitragen. Allerdings gibt es dazu nur einzelne Beobachtungsberichte und praktisch keine verwertbaren wissenschaftlichen Studien. Das heißt, die möglichen Effekte von Xenon für die Höhenakklimatisation können derzeit nicht objektiv beurteilt werden. Berichte von Xenon-Wirkungen zur Akklimatisation kommen von erfahrenen Höhenbergsteigern, und zwar von solchen, die sich regelmäßig in natürlicher Höhe aufhalten, aber auch Höhenzelte zur Vorbereitung nutzen. Welcher zusätzliche Akklimatisationseffekt dann noch dem Xenon zukommt, bleibt unklar. Derzeit darf seine Wirkung sicherlich nicht überschätzt werden. Aber auch das damit verbundene Risiko ist meiner Meinung nach als eher gering anzusehen, da die Xenon-Applikation von einem erfahrenen Anästhesisten durchgeführt wird und Xenon selbst gut verträglich ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass diese Gruppe von Bergsteigern hervorragend durch Sherpas und ausreichende Verfügbarkeit von Flaschen Sauerstoff unterstützt wird und alle Unterstützungsmaßnahmen auch öffentlich bekannt gegeben werden. Die Beobachtung, dass eine einzige Xenon-Inhalationssitzung möglicherweise über Tage anhaltend die Wirkung guter Höhenverträglichkeit zeigt, ist aber zumindest als interessant einzustufen. Es gibt verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass Xenon-Inhalation wirkungsvoll zur sogenannten Präkonditionierung eingesetzt werden kann. Das bedeutet, dass eine nur kurzdauernde Xenon-Inhalation physiologische Effekte im menschlichen Organismus hervorrufen kann, die dann möglicherweise über mehrere Tage als Schutzmechanismus gegenüber verschiedenen Stressfaktoren, so beispielsweise auch Sauerstoffmangel in der Höhe, erhalten bleiben. Das ist aber derzeit alles nur Spekulation und muss objektiv untersucht werden. Wie auch immer, ich denke, dass Lukas Furtenbach und Michael Fries hier zumindest aus wissenschaftlicher Sicht eine spannende Diskussion angestoßen haben. Allerdings sollte man derzeit weder Wirkung noch Nebenwirkung von Xenon überschätzen.
Walter, wie klingt das jetzt für dich? Wirst du zum Xenon-Fan?
Für mich ist, ich habe da bei dem ganzen Thema, habe ich eigentlich zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es extrem interessant und auch spannend, diese ganzen wissenschaftlichen Entwicklungen, die natürlich weitergehen, zu beobachten. Und auch beim Höhenbergsteigen diese ganzen Entwicklungen zu beobachten. Weil wenn man sich überlegt, die großen Dramen am Nanga Parbat in den 30er Jahren zum Beispiel, da hat man noch gar nicht gewusst, dass man nicht zu lange in der Höhe sein sollte, weil man oben abbaut. Das ist auch das Wissen halt mehr geworden. Und dann hat man das Verfahren eben entwickelt, wie sie mit der Messlernkonsorten gemacht haben, mit diesen Rotationen, damit man immer wieder runtergeht und sich da erholt, damit man dann wieder Substanz hat, wenn man in die große Höhe aufgeht. Also für mich ist es eigentlich logisch, dass da die medizintechnische Entwicklung oder die wissenschaftliche Entwicklung weitergeht und sich auch weiterentwickelt. Und alles, was sich nicht mit weiterentwickelt, stirbt aus. Das nennt man Evolution. Das ist ein normaler Ablauf in der Welt. Und die zweite Seite bei mir in meiner Brust ist dann irgendwo des Bergsteigers, wo ich sage, also, wo dann auch die Ethik oder die Emotion eine Rolle spielt. Nicht? Also wenn ich heute eine Expedition auf einen großen Berg, da hat irgendwie im Hinterkopf, das muss eine große Reise, eine große Expedition sein. Ja, drum und um, mit Sherpas, Buddhismus, Nepal und was weiß ich, alles, was da dazugehört. Und auch Gefahren natürlich am Berg, die man natürlich als Bergfahrer erst recht reduzieren will. Also es sind wirklich zwei Seelen in meiner Brust. Und auf der anderen Seite, mit den ganzen Methoden verkommt der Everest so eine Woche einspritzt durch. Also das passt emotional im Kopf nicht zusammen. Vielleicht ist das, weil es ungewohnt ist, vielleicht ist es, weil ich schon ein bisschen älter bin und mir da ein bisschen schwerer tue mit den emotionalen Anpassen meiner Gefühle oder meiner Beurteilung von der ganzen Geschichte. Rational wahnsinnig interessant, auf jeden Fall verfolgenswert und beobachtenswert. Und auf der anderen Seite die alte klassische Emotion vom Bergsteigen, wo man sagt, wohin entwickelt sich das generell beim Bergsteigen? Aber das ist ein viel weiter gefasstes Thema, wo dann auch die Expeditionsethik oder auch die Ethik vom Bergführen einspielt. Wie weit passt man jetzt den Berg an den Kunden, an den Gast an oder den Gast an den Berg? Und das ist nichts Neues, also braucht man keinen Furtenbach verurteilen für das. Das ist eigentlich eine Diskussion über das ganze Bergführerwesen. In Dante Schäume im Blaugebiet, dann haben sie mit einer Harpune erst bestiegen. Kann man sich halt nicht vorstellen, haben eine Harpune drüber geschossen, über den Berg das aufgekommen. 1870, irgend sowas hat der Simoni am Dachstein den ersten Klettersteig gebaut. Also wenn man sich heute aufregt, dass da jetzt der Berg an die Gäste angepasst wird, dann ist es die falsche Diskussion, weil die Alpen haben das seit ein paar hundert Jahren. Oder auch die Diskussion mit Geld jetzt, das ist auch was. Wenn ich heute sage, Geld, Leute, die Geld haben, können nicht bergsteigen, das ist seit dem Krakauer so ein weit verbreitetes Thema, wo ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, weil Geld ist kein Maßstab, ob einer bergsteigen kann oder nicht. Weil dann könnte Reinhold Messner nicht bergsteigen, weil der hat viel Geld. Ne? Also es ist ein völliger Unsinn, Geld als Maßstab dafür hernehmen. Nur weil einer viel Geld hat, heißt es nicht automatisch, dass er nicht bergsteigen kann. Diese Diskussion stimmt nicht. Und so habe ich vorne ein bisschen.
Aber ich find den Punkt spannend und frage mal gleich den Lukas, warum willst du diese Grenze pushen? Da, wo eben jetzt auch der Walter sagt, das passt für ihn in seiner Vorstellungswelt nicht ganz zusammen. Und beim Xenon spitzt es sich jetzt zu, weil wir quasi Zeitzeugen eines neuen Impulses, einer neuen Möglichkeit sind. Warum bist du so interessiert daran, diese Grenze so zu pushen?
Ja. Also vorweg, ich kann dem nur zustimmen, was der Walter sagt. Also auch in mir schlagen diese zwei Herzen. Das hat auch vollkommen seine Berechtigung, die Kritik daran, dass da was vom Erlebniswert verloren geht oder dass das Erlebnis dann ein anderes wird. Meine Intention, hauptsächlich das immer weiter voranzutreiben, ist wirklich das Streben, das Ganze sicherer zu machen und dieses gleichzeitige Unverständnis, warum bei uns das möglichst gefährliche Höhenbergsteigen so glorifiziert wird. Also warum darf Höhenbergsteigen nicht sicherer gemacht werden? Warum ist es dann immer ein schlechterer oder unfairer Stil, wenn man versucht, das Risiko rauszunehmen? Jetzt aus unternehmerischer Sicht, Kunden bezahlen uns dafür, dass wir für ihre Sicherheit sorgen, haben wir ja nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung ihnen gegenüber, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, nach State of the Art, nach bestem Wissen und Gewissen, alle Mittel, Technik, wissenschaftliche Erkenntnisse, die zur Verfügung stehen, einzusetzen, um die Besteigung so sicher wie möglich zu gestalten. Wenn das der Einsatz von Sauerstoff ist, ja. Wenn es der Einsatz von anderen Gasen ist, die das Ganze sicher machen, ja, natürlich, wir müssen das machen. Ist gar keine Frage. Dass es jetzt sich an dieser Ein-Wochen-Expedition so zuspitzt, ist natürlich eine Provokation. Das ist mir auch klar. 7 Tage auf den Everest. Aber das ist jetzt auch nicht das Ziel, dass wir in Zukunft alle Everest-Expeditionen in 7 Tagen durchführen. Aber es ist vielleicht eine Gelegenheit, ein bisschen ein breiteres Nachdenken im deutschsprachigen Raum zum Höhenbergsteigen anzudenken, weil diese Kritik und diese Diskussion, diesen öffentlichen Diskurs dazu gibt es überhaupt nur bei uns im deutschsprachigen Raum. Also aus dem angloamerikanischen Raum kommt zu dem Thema Xenon und Wissenschaft, Innovation beim Höhenbergsteigen nur positives Feedback. Es ist auch interessant zum Beobachten, da herrscht eine andere Kultur. Meiner Meinung nach, weil die Deutungshoheit zum Höhenbergsteigen sehr lange bei einer Generation von Bergsteigern gelegen ist, die für sich einen anderen Stil gewählt haben, der vollkommen legitim ist, mit dem sie Alpingeschichte geschrieben haben und auch immer dort verewigt bleiben, großartige Leistungen vollbracht haben, aber meiner Meinung nach den Fehler gemacht haben, dass sie irgendwann gekippt sind und gesagt haben, dieser ihrer Stil ist der einzig richtige und jeder andere muss diesem Stil folgen, sonst zählt seine Leistung nichts.
Aber warum, ganz kurz noch, warum wollen wir das als Gesellschaft, dass alles super sicher ist? Dass ich Bastionen, wo noch Abenteuer möglich ist, aufgebe. Der Mensch strebt ja in allem, alles zu beeinflussen. Das sehen wir bei der Natur, was das gebracht hat. Wir haben noch 5% Wildtiere auf diesem Globus, 95% sind Nutztiere, nur ein Beispiel dessen. Wir glauben auch, jeden Fluss kontrollieren zu können, bis dann irgendwann ein Jahrhunderthochwasser kommt und wir merken, wie klein der Mensch ist. Warum wollen wir jetzt quasi in der Bergsteigerei, dass alle darauf kommen?
Das ist die falsch formulierte Frage. Wir wollen nicht, dass alle darauf kommen, sondern das Problem muss ein bisschen unterscheiden. Das eine ist einmal Alpin-Veranstalter, das ist also ein Betrieb, eine Firma, so wie es der Lukas hat, der dem europäischen Reiserecht unterliegt. Und das sind ganz extrem strenge Gesetze, die die nationalen Gesetze schlagen und extrem kundenfreundlich sind. Das heißt, als Veranstalter nimmt er da mit der ganzen Geschichte für mich ein unglaubliches Veranstalterrisiko in Kauf, weil er unterliegt dem Reiserecht und da muss er halt gewisse Sachen machen, wie er es gerade erklärt hat. Die zweite Sicht ist die des Bergführers. Das heißt, wenn ich jetzt als Bergführer am Berg einen Gast hinaufführe, dann habe ich auch eine gewisse Verpflichtung und auch natürlich das bergsteigerische Risiko. Also der hat das unternehmerische Risiko als Veranstalter und das Bergsteigerrisiko und das Ganze auf Gleichbringen. Wenn du das so hochkommerziell machst, das ist nicht einfach. Also ich bin ausgestiegen, wie diese ganzen Tendenzen gekommen sind, weil mir das einfach zu heiß ist. Einfach zu heiß ist, diese beiden Risiken da so zu tragen. Und die zweite ist, wo wir zuerst gesprochen haben, mit dem Risiko beim Bergsteigen, das ist auch sowas, man muss ja auch nicht beim Bergsteigen auf Wetter stessen. Und weil es ja geheißen hat, in Amerika kommt der Trend beim Expeditionsbergsteigen, dass da die Entwicklung weitergeht, wird weniger kritisiert. Und in Europa schon, es ist interessanterweise beim Felsklettern genau umgekehrt gewesen. Gell? Weil da ist in Europa die Weiterentwicklung gegangen mit den Hakenrasseln, mit den Tiratissimas, mit Versorgungsseile in die Nordwände auf und direkt an der Nabelschnur gehängt. Und in Amerika war das Freiklettern das Maß der Dinge und Frisolo sowieso. Das ist aber brutal gefährlich. Es ist interessant, dass Klettern gehört ja auch zum Bergsteigen. Und Expeditionsbergsteigen ist wie eine Disziplin in der Leichtathletik. Eine Disziplin, also ich finde das gar nicht einmal, also überhaupt nicht verwerflich, dass da die technische Entwicklung weitergeht und dass man sich das anschaut und das auch natürlich auch abklärt und abtestet. In welchem Status, zu welchem Zeitpunkt man was macht, ist eigentlich dann eine andere Frage. Aber gleichzeitig muss ich auch wieder sagen, die große Diskussion als Bergführer, wie weit geht jetzt die Sicherheit, die absolute Sicherheit gibt es am Berg ja sowieso nicht. Da gibt es auch im Straßenverkehr nicht. Wenn wir uns überlegen, wie die technische Entwicklung von den Autos weitergegangen ist, was heute ein Auto alles kann, trotzdem gibt es einen Verkehrsunfall und die Leute fliegen aus der Kurve raus, weil die Gesetze der Physik ja trotzdem gelten. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich das bewusst macht, die ganze Problematik. Was will ich dem Gast bieten oder was sucht der Gast in Wirklichkeit? Der sucht ja keinen Wocheneintrip am Everest. Natürlich, kommerziell gesehen ist klar, der viel Geld hat, hat wenig Zeit. Der ist zwar sportlich, weil die Zeit zwagt er sich ab, dass er körperlich gut beieinander, das kann man abtesten, aber sein wirklicher Krux ist die Zeit. Und das ist natürlich als Veranstalter-Sicht eine geniale Sache, wenn einem die Zeit so zusammenzwacken kann, dass er trotzdem solche Erlebnisse machen kann. Und dann gehört noch dazu angemerkt, dass diese Leute, die in diesem Hochpreissegment unterwegs sind, die sind ja keine Mengen, also keine Massen in dem Sinn. Die Massen spielen sich aber anders ab. Also ich glaube, dass die Thema Xenon, emotional gefällt es mir überhaupt nicht, das muss ich wirklich sagen, weil es eben auch ein Hilfsmittel ist, aber das, wenn man es rational betrachtet, wirklich die Sicherheit erhöht, offenbar, wenn wir da gerade gehört haben. Und das kann man eigentlich nicht schlecht finden. Aber die Tendenz, dass der Everest der Wochenendtour wird, die finde ich auch schlecht. Weil ich meinem Gast ein Bergerlebnis bieten will oder auf einem großen Berg ein großes Erlebnis. Und ein großes Erlebnis ist natürlich, impliziert sofort eine gewisse Zeitdauer, damit ich es überhaupt verarbeiten kann. Wenn ich heute in einer Woche nach Nepal fahre, da habe ich noch nicht mal einen Jetlag hinter mir so richtig, dann sitze ich schon wieder im Flieger.
Ich möchte trotzdem nochmal zur Frage zurück, weil ich glaube, dass sie da trifft, nämlich genau, warum wir das so wollen. Im Endeffekt willst du das, Lukas, um ein Geschäft zu machen. Also würde der Mensch nicht nach wirtschaftlichem Erfolg streben, könntest du sagen, ja, gesehen und setze ein, damit ich das besser bewältige, damit es für mich sicherer ist. Aber die Triebfeder dahinter ist wirtschaftlicher Erfolg in dem Fall. Wäre der nicht, würdest du es vielleicht nicht so pushen.
Ja, aber dann muss ich ein bisschen zurückrudern, weil ich sitze ja in meiner wirtschaftlichen, unternehmerischen Situation fest. Also das ist ja meine Berufswahl gewesen, das ist das, was ich jetzt habe und damit muss ich jetzt umgehen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt morgen Kreuzfahrten.
Warum nicht?
Naja, weil schon natürlich meine Leidenschaft in dem Bereich steckt. Also ich brenne fürs Bergsteigen, das ist ja und nur dafür, dass man brennt, kann man auch gut sein. Das heißt, also erfolgreich mit meinem Unternehmen bin ich beim Bergsteigen, also muss ich grundsätzlich schon da bleiben.
Aber das wäre dann das Killer-Argument, zu sagen, ich bin ja hier verhaftet, ich muss jetzt alles tun, um das System auszureizen. Du könntest ja auch hergehen und sagen, das ist mir jetzt zu viel, da komme ich emotional auch nicht mehr mit und deswegen muss ich mir jetzt vielleicht was anderes suchen oder ich mache es anders. Also es ist ja nicht eine lebenslange Bedingung, dass du das als deinen wirtschaftlichen Motor.
Nein, aber eben, ich wollte darauf raus, dass wenn ich jetzt schon da bin in der Situation, dann will ich da auch was bewegen. Und ja, da will ich wirklich mit alten Mustern vielleicht aufbrechen und vielleicht auch wirklich einen Paradigmenwechsel einmal anstoßen in dem Denken, weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass Bergsteigen nicht nur dann gut ist, wenn es gefährlich ist. Und wir haben das ja in anderen Bereichen, in gesellschaftlichen Bereichen auch Entwicklung gehabt. Also nehmen wir die Luftfahrt, wo es vielleicht vor 100 Jahren noch extrem gefährlich war, in ein Flugzeug zu steigen. Und wenn man die ersten Flüge über den Atlantik geflogen sind, hat man nicht gewusst, wo man ankommt auf der anderen Seite. Heute hat niemand mehr Bedenken, in ein Flugzeug zu steigen und über den Atlantik zu fliegen. Das ist ein Fortschritt in der Sicherheit durch technische Erkenntnis und Forschung. Das Gleiche ist in der Medizin passiert. Die ersten Belege für medizinische, chirurgische Eingriffe gehen fast in die Steinzeit zurück. Damals bei OP bin ich sehr wahrscheinlich verstorben an den Folgen. Heute bei Standardeingriffen habe ich sehr hohe Überlebenschancen. Das ist Erhöhung der Sicherheit. Danach streben wir als Gesellschaft in verschiedensten Bereichen. Auffällig ist, dass beim Bergsteigen oder wenn man den Alpinismus als solches nimmt, dieses Streben nach Sicherheit traditionell Widerstand erfährt. Warum, ist mir bis heute ein Rätsel, aber es ist tatsächlich so, egal ob das die Bohrhakenkriege sind, ob das also im Kaiser und sonst wo auf der Welt, ob das der Einsatz von Fixseilen ist, ob das der Einsatz von Sauerstoff ist, einfach Tausenden, da kann man endlose Beispiele nennen, wo da die Erhöhung der Sicherheit im Bergsport immer auf Widerstand gestoßen ist, weil, und da gibt es ja genug Aussagen auch von ganz prominenten Bergsteigern, weil Bergsteigen nur dann echt ist und echtes Abenteuer ist, wenn es die Komponente des ungewissen Ausganges hat. Und mit ungewissen Ausgang ist in dem Fall aber das Sterben gemeint. Also man muss sterben können beim Bergsteigen, beim Klettern, sonst ist es kein echtes Bergsteigen. Klar. Und wenn man jetzt diesen Gedanken umlegt auf andere Lebensbereiche, das heißt, Autofahren ist nur gefährlich, wenn ich dabei sterben kann, wenn es möglichst gefährlich ist. Segelfliegen auf 9000 Meter auf der Föhnwalze ist nur echt, wenn ich es ohne Sauerstoff mache. Im Weltraum das Raumschiff zu verlassen, zählt nur dann, wenn ich es ohne Raumanzug mache. Oder Formel-1-Rennen nur mit der Technik aus den 50er Jahren, sonst ist es keine echte Formel-1 mehr. Sonst hat es das Wesen und den Charakter vom Autorennen verloren, wenn man da mit Halo-System und ABS und was ich was alles fährt. Ja, es wird sicher. Ja.
Ich verstehe den Punkt. Ich habe da auch noch eine Frage. Oder Walter hat jetzt gerade aufgezeigt.
Ja, ich möchte ganz massiv widersprechen. Und vor allem haben wir da bei der internationalen Paul-Preuß-Gesellschaft ganz heftige Diskussionen auch, wo es genau um das auch geht. Beim Bergsteigen geht es nicht darum, dass man sterben soll, sondern es geht darum, um Reduktion. Es geht darum, dass ich den normalen, komfortablen Alltag in der Natur eben nicht habe, sondern mich reduziere auf das einfache Leben in der Natur draußen. Und das ist natürlich auch bei Expeditionen. Wenn ich halt höre, dass es in der Expeditionsbasis Lagerheit Saunen gibt und was ich was alles, das finde ich einfach übertrieben. Und irgendwo ist da die Grenze und darüber muss man diskutieren. Und in der Diskussion sollte sich dann eigentlich auch so eine Sichtweise herausentwickeln, die sinnvoll ist. Also ich teile das überhaupt nicht, dass Bergsteigen nur interessant ist, wenn es gefährlich ist, wenn man dabei sterben kann, sondern es geht um den Erfolg. Und der Erfolg ist ja nicht, dass man sterben kann, sondern der Erfolg ist, dass ich gesund heimkomme beim Bergsteigen. Das heißt also, und das I-Tüpfel vom Erfolg ist, wenn ich einen Gipfel erreiche. Das heißt also, wenn ich je mehr ich diese Zusatzleistungen einpacke, umso mehr garantiere ich quasi einen Gipfel, den in Wirklichkeit ja auch nicht garantieren kann. Und um diese Themenlage irgendwo kreist in Wirklichkeit die Diskussion. Das Xenon, ob das jetzt Xenon oder Sauerstoff oder ein Seil ist oder ein Freund, wie die Freunds gekommen sind. Ja, der Richard hat einen Freund in Separate Reality reingezwickt, damit er aufgewachsen kann. Nicht? Da hat man auch gesagt, ja, um Gottes Willen, wie macht der das? Nicht? Das war eine technische Weiterentwicklung. Und heute ist es völlig normal, dass man solche Sicherungsgeräte verwendet. Also ich glaube, dass da eher darum geht, dass man wirklich auf den Punkt kommt, was will ich beim Bergabenteuer erleben und zwar nicht sterben. Das ist ein Missverständnis. Es will auch einer, wenn der Alex Huber der Weiße Rose Frisolo klettert, dann will er auch nicht sterben dabei, sondern er sucht die Herausforderung. Und es ist aber dann die Grenze des Grenzgangs, die man da erreicht. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass da eher um das Ganze drumherum geht, wo ich sage, ich will ein Bergerlebnis vermitteln an meine Gäste und dazu gehört auch das Scheitern. Scheitern heißt nicht sterben. Scheitern heißt nicht aufgekommen und scheitern heißt, dass ich mal nass bin bis auf die Unterhosen. In diesem Bereich soll es sein. Also ein Naturerlebnis. Und nicht sagen, ich gehe jetzt nur mehr weg, wenn ich einen perfekten Wetterbericht habe und dann fliege ich mit dem Hubschrauber ein und dann vom 5-Sterne-Hotel und bin ich ratzfatz oben, weil die Fragezeichenkomponente vom Bergerlebnis dann einfach weg ist.
Aber die willst du ja limitieren. Also, weil meine Frage wäre noch dazu, du könntest ja ein Business anbieten, das führt auf 5.000er, auf 6.000er, quasi die letzte Passion dem echten Bergsteigen. Wir können die Definition dann noch einmal diskutieren, aber zu überlassen. Aber dein Anspruch ist ja quasi, den Superlativ so sicher wie möglich zu machen. Und wenn ich dem Credo folge, gilt es eigentlich, alles dafür einzusetzen und auch alles emotional umzudrehen oder einmal zu zerlegen und neu aufzusetzen?
Nein, das würde ich so nicht teilen. Es ist auch, also ich bleibe dabei, dass gerade in diesen Gremien wie Paul-Preuß-Gesellschaft, UIAA übrigens auch, dieses Denken vorherrscht, dass Bergsteigen dann gut ist, wenn es möglichst gefährlich ist. Man kann es nennen, wie man will. Man kann es dann Reduktion nennen, möglichst wenig Luxus, möglichst CO2-freie Anreise, was auch immer. Die Konsequenz daraus am Schluss ist, in deren Logik, Bergsteigen bei Fair Means, also ein ganz alter Begriff, und die Einteilung zum Beispiel in Alpinstil und Sportklettern, in Plissierroute und Alpinklettertour. Da gibt es ja viele solche Einteilungen, oder die Einteilung beim Höhenbergsteigen in Tourismus und Alpinismus, also das, was wir machen, sei kein Alpinismus, sondern nur Tourismus. Das ist schon also eine Abwertung von dem, was wir machen, dieser Stil, also möglichst sicher, und eine scheinbare Aufwertung von dem Stil, der auf diese mögliche Maximierung der Sicherheit verzichtet. Also Reduktion heißt ja Reduktion von Redundanz, Reduktion von Einsatz von Sicherheitsmitteln, kein Sauerstoff, keine Unterstützung. Das ist damit gemeint. Und die Konsequenz daraus, egal wie ich das jetzt bezeichne, die Konsequenz daraus ist, dass das individuelle Sterberisiko signifikant ansteigt. Und das ist ja nicht was ich mir ausdenke, das zeigt uns die Statistik. Also die Leute, die sehr gefährlich bergsteigen, also diesem Stil folgen, die sterben in der Regel sehr jung übrigens, das sind meistens junge Männer, die sterben. Und dann haben wir immer einen großen Aufschrei in der Community, schon wieder so ein talentierter junger Bergsteiger verstorben. Dabei war sein Stil doch so vielversprechend, der hat so einen echten, sauberen, fairen Stil verfolgt. Und dann ist so ein gemeinschaftliches Trauern. Und ich finde es scheinheilig, weil wir können nicht zuerst diesen Stil glorifizieren, sodass dann junge Bergsteigergenerationen dieser Idee folgen und sagen sie und sich denken, sie müssen so bergsteigen und so klettern, weil sonst hat es keinen Wert, sonst kriegen sie keine Anerkennung von der Paul-Preuß-Gesellschaft, wenn sie nie auf der Burg beim Reinhold Messner landen und ein Ehrenabzeichen oder Urkunde bekommen. Und dann sterben sie aber dabei. Und es sind die, die sterben. Dann müssen wir uns auch, natürlich hat auch einmal ein Wanderer einen Herzinfarkt auf der Alm, aber wenn wir jetzt im Alpinismus bleiben, die, die sterben, sind die, die gefährlich bergsteigen. Und es ist egal, ob das auf einer Nachttausender ist oder ob das in den Alpen ist.
Das ist heftiger hart Widerspruch, ganz heftiger Widerspruch. Also, dass das Bergsteigen nur interessant ist oder die Paul-Preuß-Gesellschaft oder auch die UEA interessiert sind, dass die Leute möglichst gefährlich bergsteigen, das ist ja, und ohne bös gemeint, ein völliger Humbug. Weil allein der Sicherheitskreis beweist da in der UEA, wo Sicherheitsforschungen seit 40, 50 Jahren gemacht werden, ganz massiv, wo man schaut, dass die Sicherheit verbessert wird. Dass es Auswüchse gibt, wo das, wie zum Beispiel Free Solo Klettern, da kann man sehr heftig darüber diskutieren, da bin ich eigentlich, obwohl ich es auch selber ab und zu betreibe oder betrieben habe, eigentlich ein Gegner. Und ich stimme dir zu, dass diese Auswüchse des möglichst gefährlichen Alpinismus eine Sackgasse sind. Umgekehrt glaube ich, wir müssen ja schauen, von was reden wir denn jetzt? Reden wir jetzt von Einzelausreißer oder reden wir jetzt von der großen Masse der Bergsteiger? Und die große Masse der Bergsteiger, damit meine ich jetzt den, der im Winter sein Skitour geht, der ist ja auch nicht grob fahrlässig, nur weil er jetzt einmal bei einem Dreier ein Skitour geht. Das ist, nur im Winter ist ein Dreier. Nein, also das teile ich überhaupt nicht, dass das Bergsteigen ein Lebensrisiko beinhalten muss, damit es als Bergsteigen zählt. Und das Zweite, die Spannungsfeld Tourismus oder genauer gesagt Bergtourismus zu echten Bergsteigen, die Geschichte ist so etwas wie das Bergsteigen selber. Emil Zsigmondy zum Beispiel wird da ja bekannt sein, einer von den ersten führerlosen Wiener Bergsteiger, ist auf dem Mesch zwar tödlich verunglückt, aber die haben das propagiert auch. Freies Bergsteigen. Und dann hat sich das Bergführerwesen entwickelt, 1786, seit der Besteigung von Mont Blanc, das war die Geburtsstunde vom Bergführen, wo es eben darum gegangen ist, die Wege zu suchen und möglichst sicher am Berg unterwegs zu sein und nicht möglichst gefährlich am Berg unterwegs zu sein. Für mich ist die Grenze eher nicht im Sicherheitsbereich, auch nicht in was es jetzt an Sicherheitsmitteln gibt, ob jetzt, wie ich es ja gesagt habe, ein Kleimkeil oder irgendein spezielles Dings weiterentwickelt geht oder wie es das neue Sicherungsgerät Neox da vom Bezel gibt. Natürlich ist es eine positive Entwicklung, natürlich nehme ich solche Sachen. Und genauso ist es beim Höhenbergsteigen. Ich finde diese Entwicklung, dass es Gesinnung gibt, das kann man überhaupt nicht verdammen. Gar nicht. Im Gegenteil, ist wahnsinnig interessant, wo diese Entwicklung überall hingeht. Nur für mich ist die Bergführerethik oder auch die Alpinveranstalterethik ist es, was will ich meinem Gast jetzt bieten? Und ich für meinen Teil sage, ein Spritztour am Everest, das passt für mich nicht zusammen. Ein großer Berg und ein Wochenendausflug, das kriege ich im Kopf nicht auf gleich.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Wie willst du das umsetzen? Willst du einen Katalog erstellen, der sagt, da ist Bergsteigen auch für die Masse noch ethisch vertretbar?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein massiver Gegner auch von der Tirol-Deklaration, sondern ich glaube, dass am Berg jeder so glücklich sein soll, wie er will. Und das rechne ich Lukas hoch an, dass er sehr transparent ist mit seinen Sachen. Der sagt exakt, was er macht und wie er es macht. Und das ist auch nachvollziehbar. Im Gegensatz zu vielen, die schummeln, der geht ohne Sauerstoff am Everest und in Wirklichkeit hat er Apotheken im Zelt. Diese Fälle haben wir, wo Leute dort umgefallen sind, habe ich selber erlebt. Der ist dort umgefallen ohne Sauerstoff am Everest oben und unten rammt sein Zelt aus und geht der Apotheken her, was er alles genommen hat. Nein? Das sagen die nicht dazu. Das ist der Ehrlicher, der sagt, ich nehme einen Sauerstoff ab der und der Höhe mit der und der Liter Durchfluss. Nicht? Also das ist ehrlicher, unter uns gesagt. Aber es geht, das Ganze geht dann ein bisschen weiter, die ganze mit den Massen am Berg. Jetzt sagen wir, okay, jetzt wird das Bergsteigen mit dem Informationsfluss so interessant für die Leute, weil sie in die Städte, in die Binnenwaben völlig degenerieren, jetzt wollen sie aus in die Natur. Und dann stellt man fest, ja hallo, jetzt geht es am Everest so zu wie am Mont Blanc, am Mont Blanc geht es so zu wie am Glockner. Also auf jedem Berg hat im Prinzip eine Problematik durch die Erleichterung. Und das muss man sich einfach irgendwie bewusst machen. Und ich glaube, dass da ein ganz großer Faktor für das selbstständige Bergsteigen ist. Das ist ein bisschen was anderes, wie jetzt die Veranstalter oder geführte Bergsteigen. Das Wort Eigenverantwortung auch ist. Nicht? Und natürlich hat der Alpinveranstalter auch eine gewisse Verantwortung. Und da sagt der Lukas jetzt, na, er macht das Bestmögliche für die Sicherheit. Und ich sage, ich will das beste Bergerlebnis haben, mit einem Kompromiss in der Sicherheit. Aber nicht unbedingt sterben dabei. Nein? Also das will ich nicht, dass meine Gäste sterben. Ich habe auch nie einen Todesfall gehabt, außer einen Sherpa, also von einem Teilnehmer nie.
Ja, Lukas.
Ja, ich würde da noch was ergänzen gern dazu, zur UIAA. Also was vielleicht zeigt, dass nicht nur die Sicherheit im Vordergrund steht und dass sehr wohl, dass der Stil der Besteigung vielleicht traditionell geprägte Stilvorstellungen da eine Rolle mit reinspielen. Die UIAA hat ja, wie wir mit dem Xenon an die Öffentlichkeit gegangen sind, keine Woche gebraucht, um öffentlich darauf zu reagieren, mit einer öffentlichen Aussendung davor gewarnt hat vor dem Einsatz, weil es so gefährlich sei. In dieser Aussendung ist zwar auch gestanden, dass es gar keine Wirkung hat, aber gleichzeitig sei es so gefährlich. Also da haben sie auch nicht festlegen können, hat es jetzt eine Wirkung oder ist es gefährlich. Deswegen haben sie mal beides reingeschrieben. Das an sich ist grotesk gewesen. Aber was viel spannender ist, die UIAA hat seit ihrem Bestehen noch nie, und zwar in keinem Gremium, weder die Medical Commission noch irgendein anderes Sicherheitsgremium, noch nie davor gewarnt, vom Höhenbergsteigen ohne Sauerstoff. Das ist aber das, wo am meisten Menschen auf 8000ern sterben, die ohne Sauerstoff. Das sind die, die sterben. Das sind die, die bleibende Schäden davontragen an ihren Organen, wie zum Beispiel dem Gehirn. Und da herrscht international wissenschaftlicher Konsens. Es ist gesundheitsschädlich, ohne Sauerstoff, diese Höhenexposition auf 7.000, 8.000 Metern. Das ist Fakt. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist keine Stilfrage. Das ist einfach ein Fakt. Und es ist so gesundheitsschädlich, dass ich im besten Fall nur Schäden davontrage, im schlechtesten Fall aber stirb. Jetzt ist das wissenschaftlicher Konsens. Und wir haben die UIAA, die vor genau solchen Gefahren warnen sollte, hat das seit ihrem Bestehen noch nie gemacht. Sie haben aber bei Xenon, was eigentlich die Sicherheit erhöht, eine Woche nicht einmal gebraucht, um öffentlich davor zu warnen. Kann mir niemand erklären.
Also was da emotional oder im persönlichen Bereich abläuft, weiß ich nicht, aber du hast natürlich recht, aus meiner Sicht auch, dass das Höhenbergsteigen ohne Sauerstoff, das vergleiche ich immer wie mit Klettern ohne Seil. Und Vor Frisolo-Klettern waren wir auch nicht. Frisolo-Klettern haben eigentlich alle, die das selber betreiben, haben massive Probleme damit, weil man genau weiß, das ist eigentlich nicht der Sinn vom Bergsteigen. Auf der anderen Seite ist die persönliche Herausforderung. Und ich stehe dazu, dass jeder am Berg so glücklich sein soll, können soll, wie er selber will und eigenverantwortlich auch selber entscheiden soll, was er jetzt da tragt, welches Risiko er einnimmt und was er jetzt macht, ob er mit einem Haken anhält oder nicht, ist eigentlich nur meine Sache. Und ob jetzt irgendwer sagt, die Begehung gut oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Das Gleiche war mir auch als Bergfahrer sowieso, weil ich Verantwortung habe für eine ganze Gruppe, da kommt für mich sowieso eine sauerstofffreie Begehung jetzt auf einen hohen 8000er nicht in Frage. Ich glaube, wichtig ist, dass man redet, und ich finde diese Aussendung von der UIAA, wie du das erzählst, wenn das tatsächlich so war, finde ich auch eigentlich schlecht, weil bevor ich überhaupt Informationen darüber habe, wie oder was das ist, dann kann ich ja nicht was verurteilen. Nein, und man muss auch wirklich unterscheiden, ich unterscheide auch zwischen Alpin-Veranstalter, zwischen Bergführen und zwischen freiem, selbstständigen Bergsteigen. Das sind ganz verschiedene Sachen. Das heißt, touristisches Bergsteigen ist natürlich was anderes. Es ist auch touristisches Bergsteigen, wenn halt 200 Leute an einem Wochenendtag einen Klettersteig aufwuseln. Das ist auch touristisch. Und ich verbinde damit aber keine Wertung, weil es geht um den Einzelnen selber. Und wenn der selber am Klettersteig in der Schlange steht, ist für den das trotzdem ein tolles Erlebnis. Ich verbinde da überhaupt keine Wertung damit. Aber dass es was anderes ist, ist klar. Es ist völlig was anderes, ob ich einen Klettersteig gehe, ob ich halt einen Klettersteig auf einen 8000er gehe. Das sind ja auch Klettersteige, ist ja nichts anderes als ein mobiler Klettersteig da rauf. Und da genauso in der Schlange stehe wie woanders, ist völlig normal. Als Bergführer muss ich das noch auch haben, dass ich mit meinen Gästen halt dann gehe, dass ich nicht im Stau stehe. Dass ich halt in ein Zwischenfenster komme, wie halt jeder Bergführer in den Alpen weiß, wenn ich am Mont Blanc oder aufs Matterhorn gehe oder am Großglockner gehe, wie ich da gehe, damit meine Gäste eben nicht an einer Eischraube hängen. Und das weiß der Lukas wahrscheinlich einmal überall, da gehen wir davon aus.
Und so wie ihr geschildert habt, wenn die Tendenz in diese Richtung weitergeht und am Mont Blanc gleich mal so viel los sein wird wie am Großglockner und am Everest so viel los sein wird wie am Mont Blanc, weil immer mehr, immer leichter, immer sicherer dorthin kommen, schreckt dich dieses Bild des Staus am Everest nicht auch ab? Dass du sagst, aber nicht um jedes Mittel oder ich setze nicht jedes Mittel ein, damit wirklich jeder darauf kommt.
Es gibt zwei berühmte Bilder von Staus am Everest. Das eine ist von 2019 vom NIMS oder von einem Sherpa von ihm, der das gemacht hat, wo wir am Tag davor und danach oben waren, wo der Grat leer ist. Also das ist tatsächlich eine Momentaufnahme gewesen, die jetzt nicht repräsentativ ist für so ist es am Everest. Das zweite Bild vom Ralf Dulmowitsch in der Lhotse-Flanke, wie gleichzeitig die Sherpas von mehreren Expeditionen starten, um Sauerstoff auf den Südsattel zu transportieren. Also es ist jetzt auch kein Stau von Kunden, die da im Stau stehen rauf, sondern das sind Arbeitskräfte, die da einen Lastentransport auf den Südsattel gemacht haben. Diese zwei Bilder werden aber in den Medien sehr stark verwendet und erzeugen in uns das Bild oder die Vorstellung, dass am Everest immer Stau ist. Das ist einfach nicht so. Wir sprechen am Everest, wenn man jetzt beide Seiten, Nord und Süd, zusammennimmt, alle Kunden, alle Bergführer, alle Sherpas zusammenrechnet, dann haben wir da vielleicht 1.000 bis 1.200 Leute pro Jahr, die da raufgehen. Wenn wir den Mont Blanc nehmen oder den Großglockner, dann reden wir da von 30.000 Leuten pro Jahr. Also das sind Dimensionen, wo wir noch lang entfernt sind. Wir haben, lustige Anekdote, wir haben gestern zum 1. April als April-Scherz gepostet, eine Gondel auf den Südsattel vom Everest. Und die Reaktionen waren teilweise so heftig aggressiv, dass wir wirklich überrascht waren. Wir haben das mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Aber ich meine, von was reden wir da? Wir reden davon, eine Gondel als Scherz auf den Berg zu bauen. Und dann regen sich Leute massiv emotional drüber auf, über diese Idee, eine Gondel auf einen Berg zu bauen. Und das sind Leute, die in einer Nation leben, die davon lebt, Gondeln auf Berge zu bauen. Schauen wir mal bei uns gerade in Tirol an, wie viele Berge eine Gondel raufführt. Auf Mont Blanc führt eine Gondel rauf. Es ist überhaupt nichts Besonderes, eine Gondel auf dem Berg zu machen, aber das ist so ein emotionalisierendes Thema.
Und ja, weil es eine grundlegende Einstellung unserer Gesellschaft hinterfragt und in Frage stellt. Nämlich die Leistung, die persönliche Leistung. Das, was jemand geleistet hat, um da oben zu sein, ist plötzlich nichts mehr oder sehr wenig wert. Und du kippst quasi die Spielregeln eines Spiels, an die man sich bisher geglaubt hat, halten zu können, um dann entsprechend zu gewinnen oder zu verlieren. Ja. Und das kippt man.
Aber es ist doch naiv, wenn man glaubt, dass man am höchsten Berg der Welt unterwegs ist und dann soll man allein sein. Das ist ein völliger Schwachsinn. Natürlich sind am höchsten Berg der Welt Leute von der ganzen Welt. Aber die Dimensionen sind ja auch nicht. Übrigens, wo zu der Bildergeschichte noch, da gibt es eine ganze Lotte an Fake-Bilder auch, die da gepostet werden, die so nicht stimmen. Mhm. Und wie gesagt, also ich sage immer, es ist interessant, was in den Alpen gang und gäbe ist. Das verbietet man in einem dritten Weltland, in einem der ärmsten Länder der Welt. Glaubt man, dass man moralischen Zeigefinger hat. Meistens Leute, die selber noch nie dort waren. Das ist jetzt verboten, das darf man nicht. Also das finde ich scheinheilig. Ich meine, angefangen hat damals mit den Handys, dann sage ich
immer, aber dann bist du emotional jetzt eh schon so, dass du sagst, es sollte eigentlich alles, was mir taugt, sollte möglich sein und ausgenutzt werden.
Nein, ich sage, man muss darüber diskutieren, wo sind die Grenzen aus meiner Sicht. Also ich will natürlich ein Bergerlebnis und nicht Everest als Wochenende, das widerstrebt man zu tief.
Ja, aber wo ist das Verbot dann? Weil du sagst, nein, auf der einen Seite, Verbote willst du nicht.
Ich bin massiv gegen Verbote, es geht um Eigenverantwortung. Wo sage ich als Alpinveranstalter, so weit gehe und das lasse ich. Ich zum Beispiel würde den Everest in einer Woche nicht anbieten. Wobei aber das nichts damit zu tun hat, mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff.
Aber sobald es einer anbietet, bist du dann der Zweite?
Nein, ich mach's nicht. Ich mach's auch nicht mehr. Ich mach's nicht. Mit Xenon. Also das ist was, wo ich sage, in diesem kurzen Zeitraum. Also ich persönlich würde einfach länger hinfahren, weil das gesamte Erlebnis anbieten würde. Wie sagen, wie ist das jetzt, wenn du im Himalaya da schon langsam eine Woche raufgehst und die Täler werden immer leer? Wie leben die Sherpas dort? Wie sind die dort unterwegs? Und verurteilt keineswegs, dass die jetzt ein Handy haben zum Beispiel. Das war eine Riesendebatte damals. Jetzt gibt es am Everest-Basislager ein Handy im Solokumbo rein. Dann sage ich, wenn du einkaufen gehst und du vergisst was, fährst vielleicht eine halbe Stunde mit dem Auto ins Einkaufszentrum und rufst daheim an, soll ich das noch mitnehmen? Und der Sherpa geht 3 Tage am Markt und der darf nicht daheim anrufen, ob er was noch mitnehmen soll. Nein? Also das ist eine scheinheilige Diskussion. Und nur zurück, mir geht es eigentlich darum, um die Eigenverantwortung als Veranstalter, was will ich bieten und vor allem als Bergführer. Und als Bergführer bin ich auch in dem Spannungsfeld zwischen maximaler Sicherheit oder bestmöglicher Sicherheit und Bergerlebnis. Und wenn jetzt die Sicherheit, das Bergerlebnis wegfressen anfängt, dann muss man überlegen, wo ziehe ich jetzt eine Grenze? Ich selbst. Eigenverantwortung.
Und beim Xenon würdest du sie ziehen? Der Lukas sagt eben...
Falsch, nicht beim Xenon, weil wenn es mehr Sicherheit bietet in der Akklimatisierung, dann bin ich kein Grenze. Bei der Zeitdauer.
Bei der Woche würde ich sagen.
Bei der Zeitdauer. Woche. Da ziehe ich eine Grenze.
Lukas, eine Ergänzungsfrage noch, weil egal, ob Bilder nicht die Realität abbilden oder gefaked sind, wie es der Walter gesagt hat, die Vorstellung, die Entwicklung, wenn wir immer mehr Menschen, immer exklusivere Berge möglich machen, ist es eine Entwicklung, die dich in keinster Weise das Gesamte hinterfragen lässt, weil du sagst, bitte geht's darauf, solange ihr bei mir bucht.
Der Walter hat davor was sehr Wichtiges gesagt, was wir, glaube ich, mehr bräuchten in der ganzen Bergsteigerszene, eine gewisse Toleranz. Also es dürfen mehrere Sachen nebeneinander koexistieren. Das sind Besteigungsstile, der eine darf so gehen, also Eigenverantwortung. Ich kann, also wir reden immer davon, dass die Berge der letzte Freiraum sind, dass wir auch als Bergsport-Community alles Freigeister sind und so liberal eingestellt sind. Und dann leben wir das doch tatsächlich auch in unserem, vor der Haustüre aus beim Bergsteigen und lassen wir doch einfach verschiedene Stile nebeneinander zu, ohne jetzt das andere schlecht zu reden. Also wir kritisieren ja auch nicht die Leute, die sich am Berg umbringen. Also lasst uns auch in Ruhe. Das Wichtige dabei ist, glaube ich, dass eine gewisse Besucherlenkung stattfindet, da wo es zu Konzentrationen kommt. Weil wer ist denn die Instanz zu entscheiden, so viele Leute und vor allem wer von welchen Leuten darf dieses Erlebnis jetzt haben, egal ob das ins Basecamp gehen ist, das Trekking oder ob das auf den Gipfel gehen ist oder ob das die eigene Nordwand ist. Wer ist denn die Instanz zu sagen, so viele und nicht mehr? Das kann ja nur das jeweilige Land sein, also irgendwie die letztendliche politische Entscheidung oder gesetzliche Regelung in diesem Land. Aber wir Bergsteiger, die dort auch nur zu Gast sind, und es ist dann egal, ob ich das bin oder der Reinhold Messner oder der Walter Laserer, wir werden sicher niemals die Instanz sein, das zu entscheiden. Aber wofür wir einstehen können und auch dafür kämpfen und uns einsetzen können, ist, dass es in einem vernünftigen Maß stattfindet und dass es eine Art von Besucherlenkung gibt. Jetzt haben wir in Everest, der ein sehr begehrtes Ziel ist, weil es halt der höchste Berg der Welt ist. Wir haben zwei Routen auf den Everest, die kommerziell genutzt werden und wo sich alles an kommerziellen Bergsteigen oder an Alpintourismus, wie man es nennen kann, konzentriert. Niemand anderer geht auf irgendeine andere Seite von diesem Berg. Niemand anderer. Kein Expeditionsveranstalter, kein Kunde, kein Müllsack, kein Hubschrauber, gar nichts. Es sind zwei Routen auf einem Berg, wo es insgesamt bis jetzt 16 oder 17 Routen erfolgreich eröffnet worden sind. Wir haben drei Seiten von dem Berg, die vollkommen unangetastet sind. Da ist noch genug Platz für andere Stile, für Ruhe, für Einsamkeit am Berg. Und es gibt genug Spitzenbergsteiger, die vielleicht einen Anstoß an Kreativität brauchen, dass sie ihr Projekt nicht an einer der zwei Hauptrouten machen, ohne Sauerstoff, aber sich danach beschweren, wie furchtbar es ist dort, wie es dazugeht mit diesen ganzen kommerziellen Expeditionen, überrascht sind, dass da so viel los ist, anstatt dass sie auf die Ostseite vom Berg gehen, wo sie den ganzen Berg für sich alleine haben. Wo sie auch so exponiert sind, wo man dann wieder zum echten Bergsteigen bei Fair Means kommen, dass wenn ihnen was passiert, garantiert keine Hilfe kommen wird. Auch dann sind sie auf sich allein gestellt. Und dann können sie das Ausleben, dieses Scheitern am Berg in letzter Konsequenz, also eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen, die dann irgendwann zum Tod führt. Dann haben wir echtes Bergsteigen und das lässt sich räumlich ganz gut trennen. Es hat beides Platz.
Deine Überspitzung des bis zum Tod, das finde ich ein bisschen übertrieben. Diese Provokation ist nicht notwendig. Wo du recht hast, ist, das ist das, was ich auch immer gepredigt habe eigentlich, und das ist auch wieder kein spezielles Everest-Problem, das hast du am Mount McKinley, das hast auf vielen Bergen hast du das, das heißt, das Touristische oder auch das Geführte als Bergführer, Bergsteigen mit Masse, also zu 99% mehr oder weniger, sich auf den sogenannten Normalwegen abspielt. Und gerade beim Himalaya ist es halt so, dass im Himalaya die Entwicklung weitergegangen ist, dass natürlich vor 30 Jahren, 20 Jahren ein Normalweg auf einer 8000er Extremgeschichte war. Das ist halt nicht mehr. Das ist halt ein Klettersteig. Und wenn heute ein Profi-Bergsteiger, der für sich in Anspruch nimmt, er will jetzt da Grenzen versetzen oder außergewöhnliche Leistungen erbringen und glaubt, er geht dann normalerweise auf einen 8000er, dann ist das halt heute nicht mehr. Dann muss er halt auf eine Wand gehen, wo es exponierte Routen gibt. Dann muss er mal kennen, die Südwand gehen, die doppelt so hoch ist wie die eigene Nordwand. Oder wie es der Lukas gerade gemeint hat, am Everest ist die Kangsung-Wand, wo der Stephen Venable in die 1982 zu dritt oder zu viert durchauf sind. Ist keiner gestorben dabei.
Aber siehst du es auch so?
Trotzdem eine phänomenale Leistung.
Aber siehst du es auch so, dass da Platz genug wäre?
Natürlich. Und das Interessante ist, dass wenn ich heute als Extrembergsteiger mich über das touristische Bergsteigen aufrege, dann darf ich aber selber nicht dorthin gehen, wo das touristische Bergsteigen stattfindet. Und ich verbinde damit übrigens keine Wertung, weil ich sehe es aus der Sicht der Teilnehmer. Und für mich als Bergführer ist natürlich ein Unterschied, ob ich in der Everest normal weggehe oder auf der Kangsungwende oder am Westgrat unterwegs bin. Natürlich ist ein Unterschied. Aber das gehört auch Unterschied und das gehört aber auch klar kommuniziert. Und das macht der Lukas und das rechne ich ihm hoch an.
Wenn wir bei der klaren Kommunikation sind, ganz zum Abschluss, ich finde es jetzt schon eine wahnsinnig spannende Diskussion, weil sehr offen gesprochen wird, möchte ich noch wissen, was kostet das Xenon für dich jetzt, wenn du das anbietest? Es ist wahnsinnig teuer oder aufwendig in der Produktion, weil es eben in nur Resten in unserer Luft vorkommt und von dort gewonnen werden muss. Was kostet sowas, um sich akklimatisieren zu können?
Ist ganz schwer zu kalkulieren, weil die Xenon-Preise so massiven Schwankungen unterworfen sind. Also wir haben zum Beispiel so eine Xenon-Flasche mit, ich glaube, 2000 Liter sind es gekauft zwischen 30 und 100.000 Euro für eine Flasche. Und da sieht man, wie stark die Preise innerhalb von 14 Monaten schwanken können. Und das ist eine Nachfrage und Angebot. Also Xenon-Produktion ist sehr, sehr energieaufwendig und deswegen sehr langsam. Es gibt sehr wenig Produktionsanlagen weltweit. Die Nachfrage sind enormen Schwankungen unterworfen, weil Xenon heutzutage hauptsächlich eingesetzt wird für ballistische Raketen als bestimmte Zündstufe. Also jetzt Russland-Ukraine-Krieg wird viel Xenon verwendet, aber auch für Satelliten, um die in ihrer Umlaufbahn zu halten. Also Starlink und das chinesische Parallelunternehmen dazu kaufen gerade global sehr groß im Voraus Xenon-Bestände auf oder sichern sich die Produktion für die nächsten Jahre. Und dadurch sind es massive Schwankungen. Das macht es so schwer für uns, das zu kalkulieren. Es ist einmal durch die Medien diese 5.000 Euro durch den Raum gegeistert. Das ist zu einem Zeitpunkt X, was das Gas für eine so Behandlung kosten würde. Da ist jetzt noch nicht dabei dieses klinische Setting, das ich dazu brauche. Ich muss einen Anästhesisten, eine OP-Schwester, das Beatmungsgerät, einen Raum in einer Klinik und so weiter. Also das auch noch alles dazu rechnen. Wir werden die Expedition, die mit Xenon als eine Komponente der Akklimatisation, nicht als alleinige, verwendet wird, werden wir mit 150.000 Euro pro Person verkaufen. Aber auch das ist jetzt kein Fabelpreis, wo wir jetzt uns dumm und dämlich verdienen damit, sondern das ist das, was es kostet, Sicherheit auf so einem Berg wie Mount Everest zu bieten.
Da ist aber Helikopterflug schon dabei, alles dabei, oder? Ja. Wie viel Liter brauchst du für so eine Behandlung? Du sprichst von einer einmaligen Behandlung, damit es funktioniert schon.
Es ist sehr unterschiedlich, weil das vom Lungenvolumen von der Person, von der Atemfrequenz abhängt, wie ruhig die Person bei der Behandlung bleibt. Also es ist ganz schwer vorher zu prognostizieren, wie viel Liter da verbraucht werden.
Ungefähr, damit man eine Vorstellung hat.
Es kann zwischen 30 und 100 Liter sein. Mhm.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Warum fliegst du mit dem Hubschrauber auf? Wenn das gesehen und ein paar Wochen anhaltet, könnten du ganz normal aufgehen. Die Leute.
Ja, wir fliegen den Hubschrauber nur ins Basislager.
Ja, warum? Warum können die nicht zuvor sein?
Können sie in dem Fall...
Das verstehe ich nicht. Das Xenon ist ein Sicherheitsplus. Verstehe ich. Warum können die nicht
zuvor? Ja, ich verstehe die Frage. Nein,
die könnten ja auch viel schneller gehen als ein normaler Mensch.
Das stimmt, aber die 80 Kilometer von Lukla nach... Also warum fliege ich nach Lukla? Da könnt ihr schon anfangen. Aber die 80 Kilometer von Lukla ins Basecamp, die kann ich natürlich, wenn ich jetzt Marathonläufer bin, ich weiß nicht, was der Rekord aktuell ist, 46 Stunden oder was, weiß es gar nicht, für die 80 Kilometer, aber... Wenn ich jetzt danach auf den Everest weitergehen will, dann verbrauche ich da zu viel Energie, um dann noch direkt weitergehen zu können. Wir fliegen deswegen mit dem Hubschrauber jetzt für diese vier Leute, die das machen, mit der 7-Tage-Expedition ins Basecamp, einfach um Zeit zu sparen, weil sonst die 7 Tage nicht möglich sind. Aber noch einmal, ich betone das immer, das ist nicht die zukünftige Standard-Expedition. Es ist auch nicht Standard, dass in Zukunft alle mit dem Hubschrauber ins Basecamp fliegen. Es ist jetzt für dieses Projekt und ja, uns ist bewusst, dass das eine Provokation ist mit den 7 Tagen, aber die ist nötig, die Provokation, damit man endlich einmal drüber reden kann.
Aber alles hat einmal klein angefangen.
Damit die Diskussion entsteht für das Ganze.
Genau.
Ja. Aber es hat alles einmal klein angefangen. Also die Relativierung zu sagen, es ist jetzt nur einmal, ist, wenn man historische Entwicklungen anschaut, ein eine Grundlage, ein Grundsatz.
Das stimmt. Also wenn ich mir jetzt von auf der Südseite in Nepal, wo sich das Ganze abspielt, circa 450 Permits an Ausländer, die da ausgegeben werden, also der Markt oder die potenzielle Anzahl von Bergsteigern, die das machen könnte, liegt aktuell bei ungefähr 450 pro Jahr. Davon sind 90% sehr preissensitiv. Das heißt, die werden immer das günstigste Angebot wählen. Sie sind mehr als die Hälfte dieser 90% sind Inder oder Chinesen, die das günstigste Angebot wählen werden, das es gibt. Das liegt zwischen 30.000 und 40.000 Dollar aktuell. Die kommen nie in die Nähe von einem Hubschrauber ins Basecamp, die kommen nie in die Nähe von Xenon, die kommen nie in die Nähe von einem westlichen Bergführer, von einem ausgereiften, ausreichend vorhandenen Sauerstoffsystem. Das passiert nicht. Die restlichen 10%, das sind dann ungefähr 45 Leute im Schnitt pro Jahr, die kommen in Frage für so schnelle Expeditionen. Von denen wollen aber, würde ich jetzt mal sagen, 90% mehr Erlebnis haben. Die wollen es gar nicht in einer Woche, sondern die wollen es in zumindest 3 Wochen. Also 3 Wochen ist wirklich das Produkt, das wir am meisten verkaufen, weil das so eine gute Balance ist aus, ich kriege doch noch ein bisschen was mit vom Land und verbringe ein bisschen Zeit dort, habe das Gefühl, dass ich wirklich auf einer Expedition bin und gleichzeitig aber 3 Wochen, das sind, was viele halt noch, die ja Unternehmen haben, die in einer höheren Position sind oder Ärzte sind, sich noch frei nehmen können von ihrer Arbeit oder von ihrem Unternehmen.
Und wer sind die Leute, die jetzt bei der Ein-Wochen-Expedition mitgehen? Also so anonymisiert als charakterliche Beschreibung, dass man sich das vorstellen kann oder auch in welchem Lebensumfeld sich die bewegen?
Die 4 sind alle ehemalige Elitesoldaten von der britischen Armee, die inzwischen alle in Zivilberufen sind. Das sind alle 4 sehr erfahrene Bergsteiger. 2 waren schon auf dem Everest. Die sind topfitte Athleten, wie gesagt, sehr erfahrene Bergsteiger, die sich wirklich penibel über Monate auf dieses Projekt vorbereiten und das ganze Projekt als Charity machen, um 1 Million Pfund zu sammeln für Waisenkinder von britischen Soldaten, die in Afghanistan und im Irakkrieg gefallen sind. Also das Ganze hat sogar einen guten Hintergrund. Wir betonen auch immer, dass gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Charity-Projekt eine Ein-Wochen-Expedition, das wird auch oft vergessen, da Umweltimpact oder wenn man jetzt nur die CO2-Impact herausnimmt, um ein Vielfaches geringer ist als wie bei einer 10- oder 12-Wochen-Expedition. Selbst wenn mit einem Hubschrauber ins Basecamp geflogen wird, weil das klassische Trekking ins Basecamp mit Jagdbegleitung viel, viel höheren CO2-Ausstoß verursacht als der Hubschrauberflug über das Methanäquivalent. Also wir haben das zertifiziert berechnen lassen und sind uns da sehr sattelfest sicher, dass der ökologische Impact um ein Vielfaches geringer ist. Und wenn man jetzt sagt, der Everest hat in Zeiten von Klimawandel ein Problem ökologischer Art, dann muss das ja eigentlich gut geheißen werden.
Das finde ich wieder überhaupt nicht. Also diese CO2-Geschichten, das ist aus meiner Sicht spielt das überhaupt keine Rolle bei dieser, wenn wir diskutieren über die Art der Expeditionen, sondern im Gegenteil, ich finde den Bergtourismus für Länder wie Nepal existenziell notwendig. Nicht? Wenn man halt noch ins Valley schaut und das Matterhorn anschaut, wo hinten das Matterhorn ist, da lebt das ganze Tal vom Matterhorn und haben es auch dicke Tauer oben fix montiert und dort gilt das. Und in Nepal, wo ich bessere Entwicklungshilfe ist, dass ich den Leuten dort Arbeit gebe, den Köchen und Trägern und so weiter und Sherpas, ich meine, sowas zu kritisieren, zeigt einfach von Kurzsichtigkeit und wird meistens von Leuten kritisiert, die selber nie dort waren.
Was mich noch interessieren wird bei den 4 Elite-Soldaten, warum in einer Woche? Also was ist Ihr Motiv, das genau in dieser Woche zu machen?
Zu zeigen, was möglich ist. Also auch da geht es
natürlich um den Superlativ.
Die wollen den Superlativ, die wollen die Aufmerksamkeit für ihr Charity-Projekt.
Mir sind 2 Dinge hängen geblieben. Auf der einen Seite, dass Xenon eigentlich ein sehr gutes, weil nicht nachweisbares Dopingmittel ist. Das habe ich so nicht am Schirm gehabt. Und das Zweite, es wird eine finanzielle Entscheidung sein, neben dem, dass ich sage, wie viel Zeit ich habe, was ich mir leisten will oder auf was ich verzichten will, wenn ich mich einer solchen Angebotspalette preisgebe. Es ist eine finanzielle Entscheidung.
Es ist eine finanzielle Entscheidung, aber auch eine bis zum gewissen Grad ethische. Wobei schon noch, was wir noch nicht diskutiert haben, ist das Doping am Berg. Haben wir vielleicht noch nicht ganz so geredet. Das ist eigentlich auch gang und gäbe allweil schon gewesen. Vorher habe ich mal geglaubt, von mir aus auch nochmal, wenn ich einen halben Liter Rotwein trinke, geht es mir in der Höhe besser, weil man es halt nicht besser gewusst hat. Dann hat der Hermann Bull und Konsorten haben Bevitin genommen. Dann haben EPO ist im Höhenberg schon gang und gäbe gewesen in den letzten, mehr will ich gar nicht sagen dazu. Also da gibt es eine Fülle von Sachen und auch diese ganzen Medikamente, die da genommen werden. Also Doping und Höhenberg scheint, das ist sowieso was eigentlich auseinander diskutiert gehört. Und das hat aber nichts mit Sauerstoff oder Nicht-Sauerstoff zu tun, das hat was rein mit Doping zu tun. Und wie wir zuerst gehört haben vom Martin Burtscher, also Xenon ist eher harmloser als EPO. Also das ist für mich, man muss ja rational den sachlichen Argumenten zugänglich sein. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt emotional auf Xenon losgehe, das ist eigentlich Dummheit. Weil ich kann das Gleiche, wie wenn ich emotional auf einen Freund losgehe, wie ich einen Freund sicher nehme beim Klettern auf einmal. Nicht? Früher hat es Knotenschlingen gegeben, Hausnummer jetzt. Also, das macht keinen Sinn. Sondern ich hänge die Lampen schon ein bisschen höher und sage, was will ich einem Gast vermitteln? Und da passt halt diese Wochenendtour mal überall nicht zusammen.
Aber noch ganz kurz, wir sind zwar schon in fortgeschrittener Zeit, aber weil ich es so spannend finde, wenn es um Doping beim Höhenbergsteigen geht oder überhaupt in einem Hobbybereich, das Recht der Selbstgefährdung gilt für jeden. Sprich, ich kann tun, was ich will.
Naja, solange ich keinen anderen einschränke. Und wenn das Doping auf hohe Berge so weit führen würde, dass diese gedopten Leute die anderen blockieren, dann wäre es ein Problem. Aber es ist ja umgekehrt. Die größten Probleme am Everest hast du mit 50 Chinesen, weil du brauchst nichts ausmachen. Der kommt. Die Chinesen kommen wie ein Walzen daher. Wir haben unsere Kollegen, die Bergführer, die Westlichen aus der ganzen Welt zusammengesetzt, ein paar Tage vorher, und haben gesagt, du, pass auf, wann gehst du? Dann ist alle Stunde ist einer gestartet und ich habe nie warten müssen. Aber wenn 50 Chinesen daher kommen, probieren wir mit denen was ausmachen. Das geht nicht. Weil für die bist du eine Langnase und die tun sowieso was wollen.
Wie siehst du das?
Dazu, oder?
Absolut, ja.
Und wie siehst du das beim Einsatz der unterstützenden Mittel?
Ja, also wenn man diesen Gedanken, klar, Eigenverantwortung, also es gibt kein Regulativ, das jetzt, die WADA setzt Xenon und andere Mittel, die durchaus viel verwendet werden beim Bergsteigen, nicht nur beim Höhenbergsteigen, auf eine Verbotsliste. Das betrifft einen Wettkampf, im organisierten Wettkampfsport. Höhenbergsteigen per se ist jetzt kein organisierter Wettkampfsport. Gibt es auch keine Wettkämpfe, die nach einem Regulativ ablaufen. Das heißt, da gibt es per Definition auch kein verbotenes Doping. Problematisch, ich würde da immer an die Eigenverantwortung appellieren. Also ich persönlich für mich kann Doping ausschließen. Ich sehe Xenon auch nicht als Doping. Das wäre dann das Einzige, was man mir vorwerfen könnte. Aber ich würde jetzt kein Dexamethason zur Leistungssteigerung verwenden oder Ähnliches. Es geht da um Eigenverantwortung und klassisch wird beim Höhenbergsteigen gedopt, seit den Anfängen, also seit den 1920er Jahren hat es eine lange Tradition, über Hermann Buhl bis die Generation der 70er, 80er Jahre gibt es auch spannende Geschichten zu dem Thema, aber der Punkt ist ja, solange ich nur mich selbst gefährde, sind wir da ja wieder bei dem Punkt Freiheit am Berg und auch ich muss ja auch die Wahl haben zu sagen, ich möchte Free Solo klettern dürfen. Und solange ich nur mich selber damit gefährde, soll jeder diese Freiheit haben. Das trifft dann, muss dann in Konsequenz natürlich auch auf Einsatz von Doping zutreffen. Das Problem ist aber, dass das eben nie dabei bleibt beim Höhenbergsteigen. Also ein Solo-Kletterer, der in der Wand einen Fehler macht in den Alpen, fällt runter und wird dann unten gebogen, eine Todbergung. Ein Höhenbergsteiger, der einen Fehler macht, muss in der Regel lebend von anderen gebogen werden. Und das ist ja dann das, wo ich schon sehr wohl eine Verantwortung anderen gegenüber einnehmen muss. Und das sollte eben bei allen meinen Entscheidungen bedenken. Das betrifft jetzt aber vor allem zum Beispiel, wenn ich sage, ich entscheide mich, einen Besteigungsversuch von Mount Everest ohne Sauerstoff zu machen, wo ich ein sehr hohes Risiko habe, dass ich die Hilfe von jemand anderem brauchen werde. Und deswegen beobachtet man das ja so häufig, dass dann diese Spitzenalpinisten, die einen Versuch ohne Sauerstoff am Everest machen wollen, dass sie das nur im Bereich der Infrastruktur der kommerziellen Expeditionsveranstalter machen, weil nur dann ihre Rettung ja auch gewährleistet wird. Der das mit seiner Aussage auf die Spitze getrieben hat, letztes Jahr war der Joost Kobusch, der seinen Versuch am Westgrat mit Hornbeinkulor im Winter solo ohne Sauerstoff deswegen abgebrochen hat, wie er selber gesagt hat, weil die Hubschrauberflüge zur Rettung nicht mehr gewährleistet waren und dann war es ihm zu gefährlich. Ein Hubschrauberflug da oben am Westgrat mit der Longline-Bergung ist extrem gefährlich für den Piloten und den zweiten Flight Operator, der wahrscheinlich noch im Hubschrauber sitzt. da habe ich eine Verantwortung. Und wenn ich so eine Aktion mache und mir dann erwarte, dass, wenn was schief geht, jemand anderer kommt und mich heimholt, dann ist das ein sehr weites Strapazieren dieser Verantwortung und finde ich zum Beispiel moralisch dann nicht mehr korrekt. Und das muss man bei dieser ganzen Diskussion immer beachten. Also wir kommen Jahr für Jahr bei vielen Expeditionen in die Situation, wo unsere Ressourcen, sei es jetzt nur der Gaskocher, das Gas, das Essen, aber auch die Seile, die Sicherungsgeräte, die Sicherungsinfrastruktur, die Zelte, die Schlafsäcke, die Sauerstoffflaschen, die Sherpas und die Bergführer, alles diese Ressourcen, die wir bereithalten bei unseren Bergen für unsere Kunden, greifen andere Leute, die bei Fair Means unterwegs sind, jetzt unter Anführungszeichen gesetzt des Fair Means, auf diese Ressourcen zurück, damit sie ihre Fehlentscheidung dann doch irgendwie überleben können. Ich habe noch nie in vielen Jahren jetzt, in vielen solchen Situationen, irgendwann einmal ein öffentliches Dankeschön dazu gehört.
Von mir ein Dankeschön für diese feurige und sehr informative Diskussion. Walter Lasara, Lukas Furtenbach, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Basecamp.
Ja, danke, war sehr interessant für mich
auch. Danke auch, ja.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.